free audio post-production by Alphonic.com.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Dilana und heute gibt es für euch den Lesemonat Juli 2025. Insgesamt habe ich 5.968 Seiten oder Minuten gehört oder gelesen, was mit Abstand der beste Monat 2025 bisher war. Also quantitativ auf jeden Fall sehr, sehr viel gelesen. Insgesamt nämlich 13 Titel, 3 Bücher, 10 Hörbücher und keine E-Books. Von meinen Lesevorhaben habe ich 3 Titel aus der 12 für 2025 Liste gelesen, nämlich Zwischen den Welten, Leichenblässe und Der Fledermausmann. Außerdem habe ich 2 Reihen weitergelesen, nämlich von Harry Hole 3 Titel und von David Hunter 1 Titel. Dafür habe ich mal wieder keine Subsenioren erlöst, die stapeln sich nämlich immer noch ganz schön hoch. Beginnen wir mit einem 12 für 2025 Titel, und zwar habe ich gehört Zwischen den Welten aus der Daughter of Smoke and Bone Reihe von Lainey Taylor. Das ist bei Argon erschienen, hat eine Laufzeit von 13 Stunden 25 Minuten und ist aus dem Jahr 2012. Gelesen von Julia Nachtmann, die hat 296 Ergebnisse auf Audible. Ich finde, sie hat eine super angenehme Stimme und einige Intonationen haben mich sehr an Vergissmeinnicht von Kerstin Gier erinnert, obwohl das wer anders liest. Und es geht hier um Karu. Karu studiert Kunst in Prag und trifft sich gerne mit ihrer besten Freundin Susanna. Hört sich doch ganz normal an, oder? Aber Karu hat ein großes Geheimnis. Sie arbeitet für einen Chimären namens Brimstone, der aus Menschenzähnen Wünsche erschafft und der sie über Portale in die ganze Welt schickt, um diese Zähne von Unterhändlern abzuholen. Als eines Tages die Portale durch schwarze Handabdrücke blockiert werden, steht Karus Welt Kopf. Ihre Chimären-Ziehfamilie ist nicht mehr zu finden und ein engelsgleicher Mann, Akiva, tritt in ihr Leben. Was ist da los? Dies ist der Auftakt einer Trilogie, aber ich bin mir sehr unsicher, ob ich sie weiterverfolgen möchte, was absolut nicht am Schreibstil von Lainey Taylor liegt, den mag ich nämlich eigentlich sehr. Ich vibe einfach irgendwie nicht mit Engeln. Hier gibt es auch ein großes Wiedergeburtsthema und alles ist durchsetzt mit Kriegs- und Kampfszenen. Ich sehe auch so einige Parallelen zur Graphic-Novel-Reihe Saga, denn es ist eine Romeo-und-Julia-Adaption unter zwei verfeindeten Völkern. Ich habe noch eingebildet, einige Referenzen zu Strange the Dreamer zu finden, also mit so Götterharems und Blau als präferierte Haut bzw. Haarfarbe. Ich weiß nicht, Daughter of Smoke and Bone vielleicht irgendwie die Vorgeschichte zu Strange the Dreamer ist oder spielt zumindest im selben Universum. Es ist leider zu lange her, dass ich Strange the Dreamer gelesen habe, deswegen konnte ich es nicht mit Sicherheit sagen. Aber ja, ich fand es gut bis lala, es war ziemlich solide Romantasy und im Endeffekt habe ich ihm 3 Sterne gegeben. Das erste Buch, was ich beendet habe diesen Monat, war The Slowest Burn von Sarah Chamberlain. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Penguin Verlag mit 510 Seiten gewesen und ist im Mai 2025 erschienen. Slowest Burn, Slowest Read. Ich habe gute 2 Wochen an dem Buch gelesen und kam gefühlt nicht zum Ende. Lag auch ein wenig an echt mangelnder Lesezeit, die ich diesen Monat hatte, aber es war schon heftig für mich. Ich finde, es ist auf jeden Fall etwas für alle Fans von 7 Years From Now von Ashley Poston, denn es hat einige überschneidende Elemente. Ellie ist Ghostwriterin für Kochbücher, relativ frisch verwitwet und macht es immer nur allen recht. Sie wohnt in einem Gästehaus bei ihren Schwiegereltern und spart auf etwas Eigenes, während sie insbesondere ihrer Schwiegermutter eine große emotionale Stütze ist. Nun soll sie das Kochbuch von Kieran rausbringen, der gerade total bekannt geworden ist, weil er eine TV-Kochshow gewonnen hat. Doch die Chemie zwischen den beiden stimmt so gar nicht. Während Ellie gewissenhaft und akribisch durchgeplant ist, herrscht bei Kieran Spontanität und kreatives Chaos. Die beiden rasseln aneinander und die Fetzen und Funken fliegen. Doch Kieran hatte noch nie eine ernsthafte Beziehung und Ellie will ihren Job nicht riskieren. Werden die beiden zueinander finden? Das Buch war erfrischend anders als andere Romanzen, zum Beispiel Down-to-Earth-Sex-Szenen, und es gibt auch wenig Missverständnisse, weil die Protagonisten viel miteinander oder mit ihren besten Freundinnen reden, die ebenfalls miteinander anwandeln. Ich glaube aber, das Buch hat ein bisschen zu viel gewollt. Es wurden noch so einige Nebenschauplätze aufgemacht, weswegen die Zeit und Tiefe für bestimmte Themen fehlten. Zum Beispiel gab es kaum einen Konflikt zwischen Ellie und ihren Schwiegereltern bezüglich einer neuen Beziehung. Da war es gefühlt schlimmer, dass sie herausgefunden haben, dass Ellie wegziehen möchte. Das fand ich unrealistisch, da sie sich zu Beginn des Buches doch sehr an sie klammern und ihre Ehe mit dem verstorbenen Sohn in den Himmel hochloben. Es wurde nämlich neben Trauer, Depression und Co-Abhängigkeit noch 2 verkorkste Kindheiten in den Ring geworfen, sowie Alkoholsucht, ADHS, Dyslexie und Emanzipation versus Liebe zu anderen bis zur Selbstaufgabe. Was mir wirklich gut gefallen hat, waren die vielen Gerichte, die Kieran und Ellie miteinander kochen und wie sehr sie auf Augenhöhe miteinander umgehen. Das Ende rutschte leider sehr ins Zuckergussige ab, somit gibt es von mir summa summarum 3 Sterne. Als nächstes habe ich gehört Foul Play aus der Hopeville Dragons Reihe von Laura Willett. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Argon Verlag gewesen, mit einer Laufzeit von 10 Stunden und 2 Minuten, aus dem Juni 2025, also sehr, sehr frisch erschienen. Gelesen von Regine Lange und Finn Engekels, die haben 116 bzw. 12 Suchergebnis auf Audible. Ich fand, beide haben super gelesen und hatten sehr angenehme Stimmen, um ihnen zuzuhören. Also gerne mehr davon. Das hier ist Band 2. Band 1 hatte ich auch dieses Jahr gehört und das hat mir echt gut gefallen. Es sind Sports-Romances, die an einer Uni spielen. In Band 2 geht es um Joshua, den Bruder von Joyce aus Band 1, der Captain seiner Basketballmannschaft ist und unbedingt in die NBA kommen möchte. Für diesen Traum geht er über Leichen und macht sich damit so manches Mal unbeliebt. Laurie ist die beste Freundin von Joyce, die verzweifelt versucht, einen Mann fürs Leben zu finden. Aber niemand kann bestehen gegen die Erinnerung an diesen einen perfekten, heimlichen Kuss, den sie vor einigen Jahren mit Joshua hatte. Der befürchtet aber, dass Laurie ihn zu sehr von seiner Sportlerkarriere ablenken würde. Als Laurie jedoch für einen Kinderaktionstag etwas mit dem Basketballteam auf die Beine stellen möchte, springt Joshua in die Bresche, da einer seiner Teamkameraden Interesse an Laurie äußert. Und bei der Vorbereitung auf den Aktionstag kommen sich die beiden unweigerlich näher. Werden sie zusammenkommen und ihre Zweifel überwinden? Es ist eine tolle Reihe, die auch auf ein paar tiefergreifendere Gesellschaftsthemen eingeht, zumindest am Rande, wie beispielsweise, dass Frauen, die abends alleine im Park unterwegs sind, gerne mal von Typen angemacht werden und bei keiner oder negativer Reaktion aufs Übelste beschimpft werden. Laurie und Josh haben mir als Paar gut gefallen, weil sie sich schon ewig kennen und mit sich ganz sie selbst sein können. Ob als konfliktscheue Person auch Kontra geben zu können oder ehrlich nach Feedback zu fragen, was einen sonst von anderen Personen nicht interessiert. Süß und lesenswert, ich mochte es. Ich bin sicher, wir werden noch mindestens einen Band erhalten über die Barista und gegebenenfalls über Willy, den Sonnenschein des Basketballteams. Ich wäre dabei, von mir hierfür 4 Sterne und hier ist ein kleiner Ausschnitt für euch.
Unsere Blicke finden einander und ich habe keine Ahnung, was passiert. Verstehe nicht, wieso mein Herz plötzlich in meiner Brust zu galoppieren scheint. Warum es sich anfühlt, als würde die Welt aufhören, sich zu drehen. Als wäre alles um uns herum pausiert. Nur wir beide nicht. Wenn Joshua Reed mich jemals zuvor so angesehen hat, habe ich es nicht bemerkt. Denn diesen Anblick könnte ich nie wieder vergessen. Er wirkt berauscht und zerrissen zugleich. Ein stummer Kampf, dessen Gegner ich nicht kenne. Mein Blick wandert nur für eine Millisekunde von seinen braunen Augen zu seinen Lippen. Doch genau das scheint der ausschlaggebende Moment zu sein. Joshua murmelt ein leises Fuck, das halb verschluckt wird, weil plötzlich sein Mund auf meinen Lippen liegt, seine Hand in meinem Nacken. Es ist nicht mein erster Kuss, auch nicht mein zweiter oder dritter. Und trotzdem ist dieser Moment, dieses Gefühl, die Leidenschaft, die Hitze mit nichts Vergangenem zu vergleichen.
Leute, finally habe ich zu Leichenblässe aus der David Hunter-Reihe von Simon Beckett gegriffen und damit die Reihe endlich mal weitergelesen. Das habe ich eigentlich als E-Book auf dem Sub, aber habe es aus der Bücherei gehört, ausgeliehen. Bei Argon Verlag erschienen, mit einer Laufzeit von 7 Stunden 31 Minuten leicht gekürzt, aus dem Jahr 2013. Gelesen von Johannes Steck, der hat 517 Ergebnisse auf Audible und hat eine ganz tolle Stimme und kann auch sehr gut sexy. Auch das war jetzt ein Titel aus den 12 für 2025 und auch ein Reihentitel. Und ich habe beschlossen, dass ich die weitere Reihe auch eher als kostenloses Hörbuch hören werde, als damit richtige, in Anführungsstrichen, Lesezeit zu vergeuden. Der Band hat mir nämlich leider nicht mehr gut gefallen. Es geht hier um den forensischen Anthropologen David Hunter, der ja in jedem Fall in Lebensgefahr schwebt. In diesem Fall erholt er sich von einer lebensgefährlichen Verletzung, die ihm am Ende des letzten Bandes zugefügt wurde. Und zwar in den USA bei seinem Kumpel Tom, einem Pathologen. Sie sind in Tennessee auf der Body Farm, wo neue Forensiker an echten Leichen ausgebildet werden, die auf einem Gelände verwiesen. Doch auf einmal kommen eine Menge echte Leichen und ein wahrer Fall rein, bei dem Hunter mithilft. Der Täter scheint sich gut mit dem Tod auszukennen und außerdem einen Rachefeldzug gegen diverse Forensiker gestartet zu haben. Ein Albtraum beginnt. Erstens, vieles ist wahnsinnig unrealistisch. Über die Ungereimtheiten innerhalb des Buchs hinaus, natürlich auch insbesondere, wenn man die ganze Reihe betrachtet. Wie viel bedrohlicher Kram kann einem einzigen Menschen passieren? Immer diese krasse Gefahr für Leib und Leben in jedem Fall. Es ist einfach völlig drüber. Zweitens, es ist mir extrem sauer aufgestoßen, dass alle Frauen, die vorkamen, keine Substanz hatten und von allen inklusive dem Autor nur über ihre Schönheit definiert wurden. Schmückendes Beiwerk. Ich kann sowas echt nicht haben. Ich denke, ich werde nur noch Band 4 hören, den ich auch noch auf dem E-Book-Sub habe, aber die weiteren Bände nicht mehr. Von mir hierfür 2 Sterne. Als nächstes habe ich beendet Summer in the City von Alex Esther. Das war ein Rezensionsexemplar aus dem Argon Romans Verlag mit einer Laufzeit von 11 Stunden 26 Minuten und ist frisch im Mai 2025 erschienen. Gelesen von Johanna C. Hentner, hat 45 Ergebnisse auf Audible und hat sehr gut gelesen. Es geht um Drehbuchautorin Elle, die gerade eine dicke Schreibblockade hat. Sie verbringt den Sommer in New York, um auf die Fancy-Wohnung ihrer Schwester aufzupassen, während diese renoviert wird. Und landet ausgerechnet neben Tech-Milliardär Parker, mit dem sie vor einigen Jahren eine unschön endende Partyknuscherei hatte. Er braucht eine Fake-Freundin, sie gerät durch ihn so in Rage, dass sie super schreiben kann. Der Deal für den Sommer ist geritzt. Aber vielleicht finden sie sich auch abseits vom Nur-so-tun gut. Es war süß und eine ziemliche Aneinanderreihung von cuten Szenen, natürlich alles zu Recherchezwecken. Ob Pizza-Wettessen in ganz New York oder ein Basketballspiel bei seinen Jungs. Parker ersteigert Elle einen 50 Millionen Dollar Diamanten und kauft ihr Lieblingscafé, nur um ihr ihre heißgeliebten Scones ins Sortiment zurückzubringen. Er versucht alles, um sie glücklich zu machen und schießt dabei so manches Mal über das Ziel hinaus, was bei ihr so gar nicht gut ankommt. Es war aber schön zu sehen, wie Elle sich dennoch immer mehr öffnet und Parker hinter ihre Fassade blicken lässt. So einiges an der Handlung war unplausibel, zum Beispiel steht Elle überraschenderweise in Sportklamotten da, als sie Parkers Freunde kennenlernt. Obwohl sie nebeneinander wohnen, sind sie nämlich scheinbar separat gekommen oder haben nicht weiter darüber geredet, dass eigentlich nur die Männer der Runde spielen und die Frauen nicht. Die Szene zeigt dann eben, wie bodenständig Elle ist und wie viel Spaß man mit ihr haben kann und dass sie die üblichen Routinen auflockert. Was mir nicht gut gefallen hat, wie Elle mit Parker umgegangen ist und wie viel der weggesteckt hat, ohne auch nur einmal sauer zu werden. Elle wird nämlich von einer bestimmten Sache getriggert und sorgt im Endeffekt dafür, dass sie 2 Second Chances brauchen. Das hat mich ziemlich genervt und ich fand, das war auch irgendwie nicht so ganz auf Augenhöhe. Insgesamt war es mir auch ein bisschen wenig Kitschstoff zwischen den einzelnen tollen Szenen. Es wirkte eher wie eine Aneinanderreihung. Die Szenen selbst waren super süß und ich habe auch so manches Mal geschmunzelt und mich insgesamt gut unterhalten gefühlt. Insgesamt gibt es deswegen aber von mir 3 Sterne. Und hier ist ein kleiner Ausschnitt für euch.
Er wirkt immer noch ein wenig zerzaust. Fast noch mehr als nach seinem Training im Fitnessraum. Das ist Parker Warren, bevor er in einen Anzug schlüpft und die Kanten glatt schleift, um dem Rest der Welt entgegenzutreten. Ich bleibe am Tresen stehen und deute auf die Nudelvase, die beschlossen hat, mich heimzusuchen. Ich wollte mich gerade noch mal dafür entschuldigen, dass ich die Vase von deiner Mutter zerbrochen habe, aber sie ist wieder auferstanden. Ich drücke mir 2 Finger an die Stirn und zucke zusammen, weil dahinter ein pochender Schmerz tobt. Hab ich mir gestern Nacht nur eingebildet? Gestern Nacht? Sein Blick driftet ab, als würde er sich auch erinnern. Ich, wie ich auf der Marmorplatte saß, er zwischen meinen Beinen, seine Hände an meiner Taille. Nein, sagt er, die Stimme unmerklich tiefer als sonst. Sie war Teil eines ganzen Sets. Mein Entsetzen darüber, dass es mindestens 2 davon gibt, muss mir ins Gesicht geschrieben sein, denn er fügt hinzu, weißt du, allmählich bekomme ich das Gefühl, du hast die andere absichtlich runtergeworfen. Wenn dieser hier etwas zustoßen sollte, wäre ich ziemlich misstrauisch. Ich lächle schwach. Keine Sorge, ich bin keine Nudelvasen-Serienmörderin. Einfacher Mord reicht mir.
So, ich weiß nicht, wie viele Jahre ich schon gesagt habe, ich muss unbedingt mal die Harry Hole-Reihe von, ja, jetzt geht's wieder los, Jo Nesbø, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, weiterlesen, denn irgendwann hatte ich mal zum Welttag des Buches den 3. Band, Rotkehlchen hieß der, gratis bekommen und auch gelesen und hatte dann eigentlich, ich glaube, alle bis Titel 9 oder so hoch habe ich auf dem E-Book-Reader. Und ich habe aber den Rest der Reihe nie irgendwie weiterverfolgt. Und jetzt habt ihr es mir auf die 12 für 2025 gewählt. Ich habe gelesen, der Fledermausmann aus der Harry-Hole-Reihe von, ja, wie auch immer, eigentlich als E-Book bei mir auf dem Sub bei Ullstein veröffentlicht mit 432 Seiten. Ich habe es aber aus der Bücherei ausgeliehen. Das ist ein Hörbuch gewesen von Argon mit 7 Stunden 31 Minuten, leicht gekürzt, aus dem Jahr 1999. Gelesen wieder von Johannes Steck, der hat 517 Ergebnisse, tolle Stimme, kann gut sexy, haben wir ja schon geklärt. Und wie gesagt, das war ein 12 für 2025 Titel. Und das ist jetzt hier der erste Band der Reihe. Wie gesagt, Band 3 hatte ich früher schon mal gelesen. Harry Hole, norwegischer Polizist, wird nach einem Unfall, der seinem Kollegen das Leben gekostet hat, nach Australien strafversetzt. Dort wurde eine norwegische Schauspielerin vergewaltigt und ermordet. Doch sie ist nicht die einzige. Harry und sein australischer Kollege Andrew, ein Aborigine, kommen einem Serienmörder auf die Spur, der bevorzugt blonde Frauen vergewaltigt und manchmal auch zu Tode wirkt. Harry wirft einen Blick hinter die Kulissen von Australiens Polizei und Straftätermilieu und erkennt, dass vieles aus der Vergangenheit noch nicht verwunden oder verarbeitet wurde. Ich muss sagen, hätte ich mit Der Fledermausmann begonnen, hätte ich den Rest der Reihe nicht unbedingt auf meinen Möchte-ich-lesen-Stapel gesetzt. Zumindest mit dem heutigen Leseauge ist auch diese Reihe ähnlich wie die rund um David Hunter von Simon Beckett, sehr männlich zentriert oder geschildert und mir gefiel nicht, wie die Themen Transsexualität und Homosexualität auf den Tisch gebracht wurden und wie mit den Aborigines umgesprungen wird, auch nicht. Harry selbst geht eine Beziehung zu einer Kellnerin ein, betrügt sie aber auch während eines Rückfalls in die Alkoholsucht. Das ist auch insgesamt sehr unschön, wie er mit der umgeht. Das macht er natürlich, weil er dem Archetypen eines kaputten Ermittlers 1:1 entspricht. Das wiederum ist etwas, was ich mittlerweile schon 100-mal gelesen habe. Ich werde den weiteren Büchern der Reihe noch die eine oder andere Chance geben, werde mich aber auch nicht dazu zwingen, alle Bände zu lesen, die ich auf dem Sub habe, falls mir Harry als Ermittler oder die Inhalte nicht zusagen. Von mir hierfür 3 Sterne. Das nächste Buch, was ich beendet habe, war Atmosphere von Taylor Jenkins Reid, ist im Ullstein Verlag erschienen mit 415 Seiten und frisch im Mai 2025 erschienen. Und ich habe das in einer Leserunde mit Becker gelesen, von Beckers Bibliotheker auf Instagram. Joan Goodwin ist clever und sie liebt die Sterne. Eine Astronautin zu werden, ist der Traum ihres Lebens. Doch in den 80er Jahren ist die Raumfahrt eine von Männern dominierte Domäne und Joan darf sich keinen Fehltritt erlauben. Gemeinsam mit anderen AnwärterInnen wird sie ausgebildet und auf Herz und Nieren geprüft. Gleichzeitig verliebt sie sich das erste Mal in ihrem Leben, aber die Beziehung darf niemals ans Licht kommen. 1984, nachdem Joan tatsächlich im All war, fungiert sie als Kommunikatorin in der Missionskontrolle zu einer Weltraummission, bei der viele mit dabei sind, mit denen sie ausgebildet wurde. Und etwas geht furchtbar schief. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, während in Rückblenden von der gemeinsamen Ausbildung erzählt wird und die Namen, um die es in den ersten Kapiteln geht, mit Bedeutung und Charaktereigenschaften gefüllt werden. Wir springen also immer wieder zwischen diesen beiden Zeitebenen oder Erzählsträngen. Und Becker wollte immer wieder gerne in die Gegenwart, 1984 zurück. Mich hat das Buch bzw. das Ende emotional total mitgenommen, es sind Tränen geflossen. Es war wieder super geschrieben, man fiebert so mit. Auch wenn man, wie ich, mit Raumfahrt nichts anfangen kann und auch das Wissen über die diversen Sternbilder mit dem großen und kleinen Wagen und dem Polarstern ausgeschöpft ist, konnte sich diverse wunderbare Zitate rausschreiben und verliebt sich in Joan und ihre geheime Liebe. Ich fand das Buch mal wieder ganz großartig zu lesen, auch wenn es aufgrund des Raumfahrtsettings nicht so hundertprozentig Klick gemacht hat bei mir. Gute 4 Sterne. Als nächstes habe ich gehört Great Big Beautiful Life von Emily Henry. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Argon Verlag gewesen, mit einer Laufzeit von 14 Stunden 52 Minuten, auch im Mai 2025 erst erschienen. Gelesen wieder von Christiane Marx, die hat 299 Ergebnisse auf Audible. Sie hat eine ganz unverwechselbare Stimme, die ich toll finde, aber für jugendliche Inhalte ein wenig passender finde als für spicy Liebesgeschichten. Das ist aber nur meine persönliche Präferenz. Alice Scott ist mit den Songs von Cosmo aufgewachsen, jenem Mann, der mit der legendären Margaret Ives verheiratet war, Erbin einer skandalösen, überreichen Familie. Da Cosmo in einem tragischen Unfall starb, möchte sie unbedingt Margarets Biografie schreiben, um ihren großen Durchbruch als Autorin zu haben und von ihrer Familie für ihre Karriere anerkannt zu werden. Doch als Alice ankommt, steht noch ein zweiter Autor in den Startlöchern. Hayden Anderson, Pulitzer-Preisträger. Nach kurzer Überforderung stellt sich Alice der Herausforderung. Einen Monat lang sollen beide Margaret interviewen und der oder die Bessere gewinnt den Buchvertrag. Mit dicksten Geheimhaltungsvereinbarungen geknebelt, dürfen die beiden nicht über ihre Unterhaltung mit Margaret sprechen. Aber die beiden verstehen sich merkwürdigerweise auch darüber hinaus echt gut. Und das, obwohl Hayden immer grumpy und Alice eine echte Optimistin ist. Also Grumpy x Sunshine liebe ich und das Buch hat mir insgesamt echt gut gefallen. Es war nicht übermäßig schwere Kost, was man bei Emily Henry manchmal hat, aber auch nicht nur Sonnenschein-Themen. Die bewegte Biografie von Margaret enthüllt einige Familiengeheimnisse, die allerdings in sich recht wiederholend waren. Interessant und mal was anderes fand ich, dass der Protagonist nicht gerade als hübsch beschrieben wird. Zum Beispiel hat er eine Hakennase und sich dessen wohl auch bewusst ist, zum Beispiel als es zur Sache geht und er nackt ist. Der trockene Emily Henry-Humor mit Schlagabtäuschen kam auch nicht zu kurz. Für Fans von ihr also goldrichtig, aber auch für Leute, die gerne die skandalösen Lebensgeschichten alterner Promis lesen, super geeignet. Also gegebenenfalls was für die 7 Ehemänner der Evelyn Hugo-Fans, obwohl das Buch sich schon auch davon unterscheidet. Von mir hierfür 4 Sterne und hier ist ein kleiner Ausschnitt für euch.
Es tut mir wirklich leid, aber ich habe keine Ahnung, wer Sie sind.
Du hast mir zuerst geschrieben, erinnere ich ihn. Wieder eine lange Pause. Nur ein Witz, ich bin's. Ich schicke hinterher Alice. Und dann Scott. Er schreibt zurück von The Scratch. Von der winzigen Insel, auf der du dich gerade befindest, sage ich. Ach, die Alice, spielt er mit. Dann fügt er hinzu, ich habe wirklich kurz Angst bekommen. Ich musste schnell in meinem Kalender nachsehen, wann die 2 heißen leidenschaftlichen Nächte gewesen sein sollen. Ich lache laut, drehe mich auf den Bauch und schiebe den Laptop weg. Ich habe meine Notizen aufgeschrieben und so spannend das auch war, ich habe noch morgen den ganzen Tag, um das zu beenden. Wie weit musstest du denn zurückblättern?
Ein halbes Jahr. Dann musste ich aufhören, weil ich da das neue Handy bekommen habe. Was machst du gerade?
Ich arbeite nicht, schreibe ich. Und du?
Ich arbeite auch nicht.
Es ist ein schöner Abend fürs Nicht-Arbeiten, schreibe ich zurück.
Würdest du gern was unternehmen? Fragt er.
Er schickt mir eine Landkarte mit einem Pin darauf. Darunter befindet sich ein weiterer 24-Stunden-Diner in Savannah.
Nur wenn du glaubst, dass du es schaffst, ein paar Stunden lang nicht über Margaret zu reden, fügt er hinzu.
Ein paar Stunden? Wie viele Gänge wollen wir denn essen? Frage ich.
Ich wollte nicht aufdringlich sein, erwidert er.
War nur ein Witz, Hayden, schreibe ich. Ich bin in einer halben Stunde da.
Dann habe ich bei der Harry-Hole-Reihe direkt mal weitergehört. Die waren nämlich schön kurz, die Hörbücher. Kakerlaken ist der zweite Band und Auch das habe ich eigentlich als E-Book von Ullstein, aber habe es jetzt über Hörbuch Hamburg gehört, mit einer Laufzeit von 6 Stunden 34 Minuten aus dem Jahr 2007, gelesen von Achim Buch, der hat 315 Ergebnisse auf Audible, hat gut gelesen und eine sehr angenehme Stimme. Irgendwie sind die beiden ersten Bände der Harry-Hole-Reihe dasselbe in grün. Harry ist als Polizist in einem fremden Land außerhalb Norwegens im Außeneinsatz, dieses Mal in Thailand, kämpft mit seiner Alkoholsucht, ist aber extrem funktional und gut in seinem Job dabei und löst selbst die schwierigsten Fälle. Dabei gerät immer irgendeine Frau in die Hände des Mörders und Harry muss sie retten. Es spielen immer Homosexuelle, Pädophile oder Transsexuelle eine Rolle. Dieses Mal erklärt Harry den Mord an einem Diplomaten, der tief in die Abgründe der thailändischen Schattenwelt, Drogen, Glücksspiel, Mafia, Sexbranche, geblickt hat, bevor er starb. Hat er sich mit dem Falschen angelegt? Ähnlich wie bei der David Hunter-Reihe merke ich bei diesem Krimi, der schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat und von einem Mann geschrieben wurde, dass es mir echt sauer aufstößt, dass die Frauen keine tragende Rolle spielen, oft nur schmückendes Beiwerk sind und oder nur bezüglich ihrer Schönheit, ihres Aussehens geschildert werden. Es nervt. Ansonsten waren es ziemlich viele Charaktere, die hier eingeführt und zu unterschiedlichen Graden verdächtig sind. Ich habe da auch mal den Überblick verloren. Auch die Wendungen sind zahlreich, dort dito, man wird auf so viele falsche Fährten gelockt, dass ich irgendwann nur noch offen zugehört habe. Aber eine Restverwirrung bleibt leider nach Beenden des Buches, weil ich nicht mehr hinterherkam. Ich habe, wie gesagt, noch Band 4 bis 9 auf dem Sub und habe gehört, dass insbesondere Band 7, der Schneemann, echt gut sein soll. Der wurde auch verfilmt. Da werde ich die Reihe noch ein wenig weiter verfolgen. Also so bis Band 7 wäre schon ganz cool, finde ich, wenn der gut sein soll. Why not? Aber nicht mehr alle, falls es mir weiterhin nur so mittel bis eher nicht so gut gefällt. Dieser Band bekommt von mir 2 Sterne. Als nächstes habe ich The Storm aus der The Rain Dilogie von Virginia Bergen gehört. Das war ein englischsprachiges Hörbuch aus dem WF Host Limited Verlag mit einer Laufzeit von 11 Stunden 1 Minute aus dem Jahr 2015. Gelesen von Avita J, die hat 80 Ergebnisse auf Audible, hatte einen tollen britischen Akzent, das hat mir gut gefallen. Den ersten Band hatte ich auf Deutsch gehört und an die Intonation von Josephine Preuß kommt die englischsprachige irgendwie nicht ran, weil ich jetzt schon wahrscheinlich auch schon darauf geeicht bin. Wir befinden uns hier in einer Jugenddystopie, in der durch den Regen innerhalb weniger Stunden der Tod zu den Menschen kommt. Ruby, unsere Protagonistin, ist voll in der Pubertät und nicht immer einverstanden mit den Ansichten ihres Stiefvaters. Doch plötzlich geraten alle Streitereien in den Hintergrund, als reihenweise Menschen sterben. Um nicht zu spoilern, möchte ich nichts zum Inhalt von Band 2 sagen, nur so viel: Band 1 hat mich sehr begeistert und auch überrascht. Ich hatte nicht erwartet, dass es mir so gut gefällt, aber alles war sehr realistisch geschildert und die Verzweiflung von Ruby sowie ihre Schwierigkeiten damit, sich an diese neuen Begebenheiten anzupassen, kam sehr gut rüber. Auch wenn Ruby nicht immer die einfachste Protagonistin ist und man so manches Mal über ihre Entscheidungen die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, war sie in ihren Handlungen und Motivationen doch sehr nachvollziehbar für mich. Plus, sie besitzt ein großes Herz für Hunde und kleine Kinder, das sie hinter einer rauen und coolen Fassade versteckt. Den ersten Band fand ich besser, da ich mir in Band 2 handlungstechnisch ziemlich gehetzt vorkam, besonders zum Ende raus. Ruby schlittert von einer Bedrohung in die nächste und lernt ständig neue Leute kennen oder trifft auf alte Bekanntschaften. Das ging zu wie in so einem Taubenschlag und war mir irgendwann zu verwirrend, zumal sie aus so einigen lebensbedrohlichen Situationen einfach so rausspaziert ist. Trotzdem eine gute Reihe, die ziemlich unter dem Radar geflogen ist. Von mir hierfür 4 Sterne. Dann war ich angefixt und habe noch Die Fährte aus der Harry-Hole-Reihe von Joe Nesbo gelesen, ebenfalls eigentlich als E-Book auf dem Sub, aber über die Bücherei ausgeliehen, im Hörbuch Hamburg Verlag mit einer Laufzeit von 7 Stunden 18 Minuten aus dem Jahr 2003. Gelesen diesmal von Uwe Teschner, also irgendwie haben die immer unterschiedliche Leute da am Start, wurde auch zu sehr unterschiedlichen Jahreszeiten tatsächlich vertont, weil, glaube ich, die ersten beiden Bände nicht so abgegangen sind, also erst ab 3 ging es so richtig irgendwie steil und ja, dann ging das ganz schön durcheinander mit den Übersetzungen. Wie dem auch sei, Uwe Teschner hat über 600 Ergebnisse auf Ort. Er ist auch einer meiner absoluten Lieblinge. Er hat so eine tolle Stimme und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass er es gelesen hat. Im 4. Band der Reihe rund um Ermittler Harry Hole wird in gleich 2 Fällen ermittelt. In einem sehr persönlichen, denn Harrys Ex-Freundin Anna, mit der er trotz großer Liebe zu seiner aktuellen Freundin in die Kiste hüpft, wird erschossen in ihrer Wohnung aufgefunden. Alles sieht nach einem Selbstmord aus, doch dann findet man im Schuh der Toten ein Bild von einem Mann mit seiner Familie. Wer ist das und gab es vielleicht doch einen Grund, warum Anna sich das Leben genommen hat? Leider hat Harry keine Erinnerung mehr an ihre letzte Nacht gemeinsam und verheddert sich in seinen Verschleierungen. Parallel finden brutale und überaus professionelle Bankraube in ganz Oslo statt, bei denen eine Bankangestellte völlig sinnlos ermordet wird. Warum? Der vierte Fall war komplex und wieder mit sehr vielen unrealistischen Zufällen und Zusammenhängen gespickt, nicht so ganz glaubwürdig. Außerdem eher schlecht gealtert wie der Vorgänger, da hier diverse Zigeuner unter Tatverdacht stehen. Ich fand es außerdem total ekelerregend, wie der ach so verliebte Harry schwanzgesteuert zu seiner Ex-Freundin zurückkehrt, sobald Frau und Kind außer Haus sind. Sie braucht nur lieb Bitte zu sagen und er wirft alle Bedenken über Bord. Gut, er trinkt auch wieder, aber das ist ja nichts Neues. Wie er dann noch seine Beziehungen als gut vernetzter weißer Mann spielen lässt und alle onkelhaft nicken und helfen. Zitat an einer Stelle war sowas in die Richtung, hatte eine Affäre, wer nicht. Da haben sich mir echt die Fußnägel hochgerollt. Der Krimi ist aber interessant gewesen. Von Bankräubern hört man ja nicht so oft. Und Annas Tod war außerdem ein Locked-Door-Fall. Insofern habe ich gerne mitgerätselt und dachte aufgrund der Parallelität der Fälle erst, wir hätten hier eine Situation wie in dem Film Ein riskanter Plan. Also dass eins der Verbrechen dazu dient, ein anderes Verbrechen zu verschleiern, beziehungsweise die Aufmerksamkeit der Einsatzkräfte abzulenken. Das war dann zwar nicht so, aber es gibt trotzdem mittelmäßige 3 Sterne von mir. Das nächste Buch, was ich beenden konnte, war 15 Sekunden aus der Vase Rahimi-Reihe von Chris Warnert. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Penguin Verlag mit 453 Seiten aus Mai 2025. Gerichtsmedizinerin Farah ist auf dem Weg nach Hause, als sie auf einer Landstraße einen Mann überfährt, der ihr quasi vors Auto springt. Doch was hat er in dieser kalten Winternacht ohne Jacke überhaupt an der verlassenen Landstraße verloren gehabt? Der Mann entpuppt sich als angesehener und wohlhabender Zahnarzt. Kurz darauf stoßen die Ermittler rund um Vase Rahimi auf eine Todeshütte im Wald, wo scheinbar diverse Personen getötet wurden. Wer ist hier Opfer und wer Täter? Und was steckt hinter allem? Auch hier habe ich leider gefühlt ewig an diesem Buch gesessen. Ja, es war auch viel los bei mir, aber ein Thriller sollte sich nicht so ziehen. Was ich gut fand, die Charaktere, allen voran Vase, und dass die Ermittlungen sehr originalgetreu geschildert wurden, schön realistisch, soweit ich das beurteilen kann. Gerade das hat aber möglicherweise auch dazu geführt, dass sich das Buch für mich eben gezogen hat. Es ging eben nicht alles Schlag auf Schlag. Was mir nicht so gut gefallen hat. Jede Szene aus Farahs Sicht war übermäßig bedrohlich aufgeladen. Die Frau hatte einfach vor jeder Situation Angst und vieles wurde auch nicht aufgelöst. Hat sie sich jetzt eingebildet, dass jemand nachts in ihrem Haus herumgeschlichen ist, oder war das real? Das war mir sprachlich zu sehr am Anschlag, ohne sich jemals so richtig zu erfüllen und wirkte daher übertrieben. Ich habe dadurch irgendwann auch jeden verdächtig und konnte schwer einschätzen, wer wirklich eine Bedrohung war und wer nicht. Die Auflösung war dann fast schon unspektakulär und im Vergleich zur restlichen Länge des Buchs relativ schnell und oberflächlich abgehandelt, aber plausibel und in sich stimmig. Bin wirklich hin und her gerissen und gebe dem Buch 3 Sterne. Das letzte Hörbuch, was ich diesen Monat beendet habe, war Final Offer aus der Dreamland Billionaires Reihe von Lauren Asher. Das ist eigentlich eine Chester Fennins Sonderausgabe mit 624 Seiten aus dem Jahr 2023, aber ich habe es über Libby ausgeliehen, dort ist es im Hörverlag erschienen, mit einer Laufzeit von 16 Stunden 36 Minuten aus dem Jahr auch 2023. Gelesen von Cara Gaspari und Alexander Pensel, die haben 7 bzw. 69 Ergebnisse auf Audible. Beide Stimmen waren super angenehm, ich fand die Aussprache der spanischen Wörter seitens Cara Gaspari nicht sonderlich authentisch tatsächlich, obwohl die eine spanischsprachige Amerikanerin quasi vertont hat. Der letzte der 3 Brüder wird verkuppelt. Hier eine Second Chance Romance. Cal ist, nachdem er seine Sportlerkarriere wegen einer Knieverletzung an den Nagel hängen musste, alkohol- und tablettenabhängig. Deswegen hat er damals mit Lana Schluss gemacht, ohne ihr die wahren Gründe zu sagen. Lanas Schwester ist ebenfalls süchtig, weswegen Lana deren Tochter Camila adoptiert hat. Als Cals Bedingung seines verstorbenen Großvaters für sein Millionenerbe ist, ein letztes Jahr im Ferienhaus am Lake Wisteria, wo die andere Reihe der Autoren übrigens spielt, zu verbringen, bevor er es verkauft, trifft er dort auf Lana und Camila, da Lana denkt, das Haus vom Großvater geerbt zu haben. Ihre Mutter war nämlich die Haushälterin und Kinderfrau der 3 Brüder. Und die Gefühle sind noch nicht ausgefühlt. Doch kann Lana einem Süchtigen vertrauen und überstehen die beiden die Geheimniskrämerei rund um den Hausverkauf, da nämlich Cal von Opiline einen Maulkorb bekommen hat? Ich bin froh, mit der Reihe durch zu sein. Und werde kein weiteres Buch von Lauren Asher mehr kaufen. Dieses Buch lässt sich aus meiner Sicht mit dem Wort belanglos zusammenfassen. Ich wollte Lana am liebsten zurufen, dass sie rennen soll, so schnell sie kann, bevor sie sich schon wieder auf jemanden Süchtigen emotional einlässt. Aber war kein Problem. Der Entzug war zwar hart für Cal, passiert aber offpage und für sie hält das natürlich durch. Was er vorher nie geschafft hat, Rückfälle oder ähnliches, hat er natürlich auch nicht mehr. Wer es glaubt. Die süchtige Schwester taut auch nur einmal auf, ebenfalls sehr realistisch. Und dann die ganzen Szenen mit allen bisherigen Pärchen. Wirk. Alle sind so lieb und caring und nett und kabbeln sich ja oh so witzig, sind aber auch jederzeit füreinander da. Es war mir einfach viel zu zuckerguss. Also aus meiner Sicht rund um die Sexszenen nur durch die zusammengekratzte Handlung, eigentlich eher so ein Setting und alles mit ganz, ganz viel Zuckerguss zusammengeklebt. Es war gar nicht meins. 1 Stern. Jetzt könnte man ja denken, wow, sie hat 13 Titel gelesen, jetzt ist der Sub bestimmt total geschrumpft. Leider nein. Also meine derzeitige Subhöhe ist wieder zurück, back to the roots, wie im Januar tatsächlich mit insgesamt 315 Titeln. Das sind 19 mehr als im Vormonat und das kam so. Bei den Büchern habe ich 159 ungelesene Titel, das sind insgesamt 2 mehr als im Vormonat. Ich habe nämlich insgesamt 4 gelesen, 3 wirklich auch gelesen und 1 als Hörbuch erlöst, nämlich Final Offer von Lauren Escher. Eingezogen sind aber 6 und die waren alle vorbestellte Bücherbüchsentitel. Das hatte ich ja schon angekündigt, dass Ende Juli quasi nochmal eine größere Bestellung kommt. Und zwar war das einmal die Renegades-Reihe von Marissa Meyer. Die besteht aus Gefährlicher Freund, Geheimnisvoller Feind und Rebellische Liebe. Dann habe ich ein Reich aus Dunkel und Dornen aus der Silber- und Scherben-Saga von Ariane L. Silvers gekauft. The Shadows Between Us aus der gleichnamigen Reihe von Trisha Levenseller, denn die schreibt echt gut. Sowie Beauty and the Bachelor von Kelly Oram, weil ich die auch gerne mag. So, jetzt kommt der große Klopper. Bei den Hörbüchern habe ich insgesamt 74 ungehörte Titel jetzt auf dem Sub. Insgesamt sind es 21 mehr als im Vormonat. Ich habe nämlich 10 gehört, 5 vom Hörbuch-Sub, 4 vom E-Book-Sub, nämlich Der Fledermausmann, Kakerlaken und Die Fährte von Joe Nesbo sowie Leichenblässe von Simon Beckett und einen Titel vom Buch-Sub, Final Offer, eben was ich via Libby ausgeliehen habe. Insgesamt eingezogen sind aber 31. Ich habe 25 aus der Bücherei ausgeliehen, 17 davon vom Wunschzettel, nämlich Reality Show und Aus schwarzem Wasser von Anne Freitag, Absturz von TJ Newman, 2 bemerkenswerte Frauen von Tracy Chevalier sowie 13 Fälle aus der Inspektor Gamache-Reihe von Louise Penny. Ihr erinnert euch, das wollte ich als Reihenvorhaben dieses Jahr rauf und runter hören. Außerdem 7 vom E-Book-Sub, nämlich Leichenblässe von Simon Beckett und Der Fledermausmann, Leopard, Das fünfte Zeichen, Die Larve und Kakerlaken sowie Die Fährte von Joe Nesbo und 1 vom Buchsub, eben Final Offer von Lauren Escher. Außerdem habe ich noch neue Rezensionsexemplare zu bekommen, und zwar 6 Stück. Davon habe ich jetzt auch schon einige gehört. Einmal Foul Play von Laura Willard, Summer in the City von Alex Esther, Great Big Beautiful Life von Emily Henry, Vorsehung von Leanne Moriarty, Very Bad Company von Emma Rosenblum und How to Become the Dark Lord and Die Trying von Django Wexler. Und bei den E-Books habe ich jetzt 82 ungelesene. Das sind insgesamt 4 weniger als im Vormonat. Ich habe nämlich keine neuen hinzubekommen und habe 4 weggehört. Nochmal Leichenblässe von Simon Beckett, Fledermausmann, Kakerlaken und Die Fährte von Joe Nesbo. Das waren die 4, die ich quasi weggehört habe. Insgesamt, wie gesagt, bin ich dadurch bei 315 gelandet. Das sind 19 mehr als im Vormonat. Aber ja, ziemlicher Fail, muss ich sagen. Und ich muss jetzt die nächsten Monate nochmal richtig, richtig reinhauen, damit das hier kein ganz schlimmes Erwachen wird. Aber ich habe ja in den letzten Monaten auch wirklich, wirklich viel gehört und hoffe, dass ich mein Tempo ein bisschen so halten kann. Das wäre sehr, sehr schön. Schauen wir mal, was wird. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de/podcastbuichereich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buichereich@gmail.com. Wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Dies ist ein privater Buch-Podcast, in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.
Free Audio Post-Production. Biophonic.com.